Wir haben von der Auswahl der Autorinnen und Autoren ursprünglich 200 Leute eingeladen, die das gesamte Spektrum von Gewerkschaft, Sozialdemokratie, mehr oder weniger lose organisierten Marxistinnen rüber zu sozialen Bewegungen und Interessenverbänden abdecken. Also es sind die Arbeiterkammern da, die Gewerkschaften, die Universitäten und andere mehr. Die Idee war also nicht so sehr von vornherein zu definieren, wer in einer Widerstandsbewegung schon jetzt identifizierbar ist, sondern zu fragen, woraus kann sich denn der Widerstand überhaupt entwickeln, wenn es denn überhaupt einen geben sollte. Die Idee war, dass wir im Wesentlichen sehr stark auf Fragen sozialer Integration und Inklusion Obacht gegeben haben, aber auch natürlich auf demokratiepolitische Fragestellungen, wohin sich der österreichische Rechtsstaat, so er denn überhaupt Bestand haben wird, entwickelt, und Fragen der gesellschaftlichen Kohäsion, insbesondere im Hinblick auf Migration, weil ja die Migrationsfrage eigentlich die alles entscheidende Frage der Nationalratswahl war, die zu Türkis-Blau geführt hat. Also da haben wir schon vorgeordnet, wir haben den Autoren und Autorinnen eigentlich drei ganz banale Fragen gestellt. Nämlich die Frage, wie war es möglich, dass sich in Österreich nach so vielen Jahrzehnten sozialdemokratischer Beteiligung an einer Bundesregierung, wie sich da quasi über Nacht ein protofaschistisches Dispositiv herausbilden konnte. Wir haben jetzt eine Regierung, die sich zusammensetzt aus Rechtspopulisten und Rechtsextremen, und fast täglich poppen Nazis in der FPÖ auf. Also wie war das möglich, dass diese Wahlentscheidung getroffen wurde? Die zweite Frage war, was passiert bis zum Ende dieser Legislaturperiode? Also wie wird Österreich aussehen im Hinblick auf Politikfelder, Institutionenwandel, Ein- und Ausgrenzungen? Und das dritte war die Frage, wer ist das historische Subjekt dieses Wandels? Also diese drei Fragen haben wir den Autorinnen und Autoren gestellt.
Man könnte jetzt fragen, was denn die möglichen Antworten sind auf die drei gestellten Fragen an die Autoren und Autorinnen. Ich würde das vielleicht an dieser Stelle nicht machen, sondern eher nochmal zurückgehen. Wir führen jetzt ein Gespräch für freie Radios in Deutschland. Das heißt, man hat ein bisschen den Blick auf Österreich. Hier und da ploppt was auf. Einschnitte im Sozialsystem ist schon gefallen. Nun ist die Bundesregierung seit über einem Jahr die neue im Amt. Wie sieht denn die Bilanz aus Ihrer Sicht aus?
Die Bilanz bis heute ist im Wesentlichen jene, dass man ganz massiv begonnen hat, Einschnitte im Sozialversicherungs- und Wohlfahrtssystem vorzunehmen. Das bedeutet, dass man in Österreich jetzt die alte Mindestsicherung, also das zweite soziale Netz, umgebaut hat in eine sehr repressive Sozialhilfe, in der man bestimmte Gruppen von Hilfebedürftigen von der Leistung abschneidet oder die Leistungen beschneidet. Das betrifft vor allem Mehrkindfamilien, Immigrantinnen, aber auch Seniorinnen. Man hat zum anderen im Sozialversicherungsbereich jetzt vorbereitet den Entfall der Notstandshilfe, also das heißt, man kürzt Leistungen bei Langzeitarbeitslosen. Wir sehen, dass im Bereich der sozialen Dienste in Österreich ganz massive Einschnitte vorgenommen werden. Das betrifft insbesondere den Bereich Migrationsmanagement, also es gibt einen massiven Kahlschlag im Bereich aller Hilfen für Immigranten, also alles, was Integration und Inklusion von Flucht- und Arbeitsmigranten betrifft, ist mehr oder weniger bereits niedergewalzt worden. Es gibt serienweise Schließungen von Einrichtungen und Kündigungen, Entlassungen von Personen, die in diesem Feld arbeiten. Das heißt, im Bereich Soziales passiert sehr viel. Ein zweiter Teil, den ich rausheben würde, ist der Bereich der inneren Sicherheit. Hier sehen wir sowas wie eine massive Ausweitung einer präventiven Polizierung, eine Ausweitung von polizeilichen Kompetenzen bei gleichzeitiger Rücknahme, kann man sagen, von eher sozialpolitisch inspirierten moderativen Techniken. Also es geht darum, dass man auf der Ebene der Kommunen Bürgerwehren oder kommunale Sonderpolizeikräfte einrichtet. Das Ganze ist dann noch verbunden mit einer Ausweitung von Inhaftierungsmöglichkeiten. Also wir diskutieren jetzt gerade eine Schutzhaft, sehr ähnlich dem nationalsozialistischen Modell, eine Schutzhaft für Immigranten, die jetzt durch ihre Delinquenz auffällig geworden sind. Und das Modell der Regierung geht da sehr weit. Sie wollen nämlich in die Europäische Menschenrechtskonvention eingreifen und im Grunde genommen die Entscheidung für eine Inhaftierung zum Beispiel einem Verwaltungsbeamten übertragen und damit das Recht auf den gesetzlichen Richter für diese Gruppen aufheben. Da gibt es auch entsprechenden gesellschaftlichen Widerstand. Aber es zeigt die Richtung, in der sich das entwickelt. Das heißt, unser Innenminister hat ja auch bereits coram publico und medial mitteilen lassen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention für ihn einen verstaubten alten Rechtsbestand darstellt, über dessen Anwendbarkeit man diskutieren muss. Und so verlässt die österreichische Politik im Wesentlichen den Rahmen, kann man sagen, der europäischen Rechtsordnung. Das spiegelt sich unter anderem auch darin wider, dass wir zum Beispiel mit Bestemm begonnen haben, differenzielle Familienleistungen zu zahlen. Das heißt, dass die Kinder von Arbeitsmigranten in Österreich, die gegebenenfalls in den Herkunftsländern, also wenn es EU-Member-States sind, in den Herkunftsländern verbleiben, dann weniger Familienbeihilfen kriegen. Also man differenziert zwischen den Österreichern und den Zugewanderten. Und da wird dann sehr deutlich, dass sowas wie ein nationalistisches Dispositiv sich durchbricht. Weiterer Punkt, den ich rausheben möchte, das ist die Frage der Bildungsselektivität. Also das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich die Bemühung, dass man den gesamten Bildungssektor einerseits stärker privatisiert und zum Zweiten, dass man repressive Mechanismen etabliert, die soziale Unterschiede im Bildungssystem wieder stärker mit Bildungschancen verbinden. Wir haben in Österreich ja jahrelang im Bereich der Volksschule keine Noten gehabt, sondern eine schriftliche, im Einzelfall die ausgestaltete Beurteilung. Jetzt führt man Noten wieder ein und über diese Noten wird man dann wieder im Alter von 10 Jahren gewissermaßen sortieren, wer wird in die neue Mittelschule gehen und wer wird damit Manualarbeiter oder Niedriglöhner oder Schlechtverdiener und welche Gruppen kriegen dann über Noten aus eher bildungsbürgerlichen Schichten, welche Gruppen kriegen also dann höhere Chancen eingeräumt, weiterführende Bildungsabschlüsse zu erwerben. Das heißt, es geht stärker um soziale Spaltung. Es geht um eine Verfestigung von Klassenunterschieden und es geht um die repressive Beamtshandlung von Unterschichten. So würde ich das zusammenfassen.
Und so sieht sie denn aus, die Praxis einer Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ, sprich der Versuch, bürgerliches Milieu mit rechtsradikalen nationalistischen Gruppen zusammenzudenken in Regierungsform. Ja. Interessant fand ich, dass es Umfragen gibt, wenn man dem Glauben schenken mag, ist, dass der Regierung die Einschnitte, von denen wir gerade gehört haben, in Umfragen überhaupt nicht schadet oder kaum schadet. Dann war da so die Kommentierung, naja, vielleicht haben viele Menschen noch gar nicht so richtig begriffen, was diese Einschnitte alles für sie bedeuten kann. Was ist ein Erklärungsversuch, warum denn solche Umfrageergebnisse quasi den Kurs bestätigen?
Da gibt es verschiedene Ansätze, um das zu erklären. Das eine ist eine Art Stockholm-Syndrom, dass sich die Verlierer im Grunde genommen deshalb mit dieser Strategie und Politik identifizieren, weil sie sich sicher sein können, dass es noch Gruppen gibt, die weitaus schlechter abschneiden aus sich selbst. Das würde diese Linie erklären, warum erhebliche Teile des österreichischen Proletariats unter diesen Politiken erheblich leiden werden, zugleich aber auf die Immigranten runterblicken können, denen es jedenfalls sozialrechtlich noch weitaus schlechter geht. Also das führt dann meines Erachtens dazu, dass man sich sehr stark mit dem Täter, nämlich dieser Bundesregierung, identifiziert, weil diese Bundesregierung bestehende Klassenunterschiede oder Friktionen innerhalb von Schichten und Milieus noch einmal verdeutlicht, symbolisch verdeutlicht. Und sagen, also wir, die guten Österreicher, wir werden zwar gewissermaßen austeritätspolitisch misshandelt, aber die Immigranten werden noch stärker misshandelt als wir. Das ist ein Punkt. Das zweite ist gar nicht so erstaunlich. Nationalistische Politik basiert immer auf kollektiven Fantasien oder auf Wahnvorstellungen. Und das ist genau das, was Sie im Wesentlichen in Österreich ja nicht erst seit 2017 gesehen haben, sondern diese nationalistische Karte wurde ja in Österreich über Jahre hinweg von fast allen Parteien gespielt, auch von der Sozialdemokratie. Der dritte Aspekt, warum diese Politik funktioniert, würde ich meinen, ist, dass wir in Österreich eine Kultur der Zerstörung des öffentlichen politischen Diskurses vor uns haben und die beginnt eigentlich in den 1970er Jahren. Dass heute im Grunde genommen im Internet, nicht nur in sozialen Medien, Blasen entstehen, Wirklichkeitswahrnehmungen, die völlig empiriebefreit sind, dass diese Blasen entstehen, das hat damit zu tun, dass wir hier in Österreich kaum in der Lage sind, öffentlich auf empirischer Basis über, wenn Sie so wollen, vernunftgeleitete Entscheidungen zu diskutieren, sondern Josef Haslinger hat das in den 80er Jahren schon als Politik der Gefühle beschrieben, sondern hier sehr stark das Sentiment im Vordergrund steht, das ist der Glaube an etwas. Dazu gehört natürlich auch, dass die Regierung deshalb so funktioniert, weil Spitzenpolitiker hier ja nicht als Politiker, sondern als Idole gesehen werden. Ich würde meinen, der gegenwärtige Bundeskanzler, der wird von den meisten Österreicherinnen und Österreichern als eine Art von Superschwiegersohn gesehen. Ich meine, schlaksig, jung, aufgeschossen, telegen, kontrolliert, darum ist ja auch Message Control in der gegenwärtigen Debatte eins der Schlagwörter oder Reizwörter. Also jemand, der souverän auftritt und der im Grunde genommen mit einer gewissen Stupidität immer dasselbe wiederholt, ohne auf Fragen einzugehen, der die Message gewissermaßen beibehält. Und das ist das, was beeindruckt. Also das heißt, diese Personalisierung beeindruckt und nicht die Politik. Und je stärker jemand sich medial gut darstellen kann und auf die Bühne kommt, desto wirksamer wird auch sein politischer Impact. Also ich glaube schon, dass es hier mehrere Aspekte gibt, die zusammenspielen, warum dieses Politikdispositiv funktioniert.
Nun, wenn man auf die Pressefreiheit schaut, gibt es ja tatsächlich auch Einschränkungen, also abseits von so einer Fokussierung auf das Gefühl. So habe ich zum Beispiel vor einigen Monaten vernommen, dass es wohl Mails gab vom österreichischen Innenministerium, die ganz klar gesagt haben, in Richtung Polizei mit bestimmten Medien nur noch selektiv zusammenarbeiten, nämlich die möglicherweise mal kritische Nachfragen haben. Gleichzeitig sieht man in führenden Positionen, zum Beispiel bei der Kommunikationsabteilung des österreichischen Innenministeriums, Leute, die früher und das eigentlich auch weiterhin noch tun, in antisemitischen, fremdenfeindlichen Zeitschriften aktiv waren und eigentlich auch noch sind, dass die aber einfach leitende Positionen in so einem Ministerium bekommen haben. Kommen wir vielleicht zu dem, was auch der zweite Aspekt, große Aspekt des Buches ist, aus dessen Grund wir ja auch miteinander reden, zu Ende gedacht, heißt es, ist bei Mandelbaum erschienen. Die Frage nach der Gegenwehr, des Widerstandes. Donnerstagsdemonstrationen gab es immer mal. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, aber die Idee, an einem Donnerstag kommen all jene zusammen, die noch ein humaneres Bild haben, das war eine Form. Also zu versuchen, durch Demonstrationen, wöchentliche Demonstrationen aufmerksam zu machen, zu zeigen, es gibt politische Alternativen, das irgendwie zu manifestieren. Wie sind denn die Versuche zu bewerten? Ist das mehr als nur so ein letztes Aufbäumen von links?
Ich muss skeptisch bemerken, diese Demonstrationen finden in Wien statt. Wien ist politisch gesehen ein Sonderfall seit den 1920er Jahren. Die politische Wirklichkeit wird dominiert und determiniert von der Provinz. Hier gibt es keine Demonstrationen und keine Gegenwehr. Ich würde das politische Klima in der Provinz gegenwärtig als Biedermeier beschreiben. Das heißt, es findet, wenn überhaupt, ein Diskurs statt in marginalen Nischen und Zonen. Jetzt kann man sagen, es ist wichtig, dass es diesen Widerstand gibt, dass er sichtbar wird. Das halte ich auch dafür, dass das so ist. Es darf auch nicht übersehen werden, dass es auch andere Formen des Widerstands gibt, als bloß zu demonstrieren. Also nehmen Sie etwa das Bundesland Vorarlberg, da hat es im Bereich des Widerstands gegen die Abschiebepolitik Praktiken gegeben, dass Bürgerinnen auf Gemeindeebene, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass die Polizei um 5 Uhr in der Früh eine Familie abschieben möchte, dass die Häuser gewissermaßen umzingeln und belagern, und zwar zu Hunderten, und dergestalt die Polizei gar nicht in das Haus rein kann, gab es auch tatsächlich sowas wie Blockadepraktiken. Also auch das gehört zum Widerstand. Aber ich denke, all das bleibt in einer Art Subkultur hängen oder kleben und endet in einer kollektiven Frustration. Und das ist auch das, was sehr viele Leute aus diesem Milieu berichten, also dass sie sich gewissermaßen so in die Enge getrieben fühlen, dass sie zwar symbolisch Widerstand leisten, aber wissen und auch das klar sehen, dass das überhaupt nichts bewirkt. Und so kann man das auch an den bisherigen Ergebnissen zeigen, nicht? Also wenn Sie die Frage stellen, wie wir jetzt gerade aus der alten Mindestsicherung eine neue Sozialhilfe gemacht haben, da hat ja zum Teil erheblicher Widerstand von sozialwirtschaftlichen Unternehmen stattgefunden. Es haben auch Bürgerinitiativen ihr Wort hören lassen. Es haben die Kammern sich gemeldet, zum Teil auch Soziallandesräte sich gemeldet. Aber diese Bundesregierung fährt einfach drüber. Und zwar dergestalt, dass sie auch Regelungen in Kraft setzen, von denen sie von vornherein wissen, dass die verfassungswidrig sind. Aber sie lassen es halt drauf ankommen. Das Kernproblem scheint das zu sein, dass weder empirische Evidenz, also diese Politik, die wir haben, ist ja gewissermaßen eine non-evidence-based policy. Also Also man trifft Entscheidungen völlig egal, ob das schon vor 30 Jahren von einem Gericht gehoben wurde als verfassungswidrig oder nicht. Man macht das einfach. Man setzt sich auch gegen den Widerstand der Zivilgesellschaft durch, weil letztendlich die Idee die ist, dass man die Dinge schlicht als fait accompli auf den Tisch legt, also als gesetztes Fakt, und dann sagt, die Leute werden sich irgendwie daran gewöhnen. Das ist ein Punkt, den man, glaube ich, nicht geringschätzen darf in der Gewichtung und Bewertung. Das bedeutet, dass Widerstand eigentlich etwas ist, was an der großen Politik überhaupt nichts ändert. Und man darf an dem Punkt ja auch nicht vergessen, Österreich ist ein Land, das im Wesentlichen genau durch die Abwesenheit von Zivilgesellschaft und die Abwesenheit von Widerstand gekennzeichnet war. Historisch jedenfalls ist das so. Wenn Sie die Frage stellen, wie kam die Demokratie nach Österreich, und zwar von 1859 weg, so ist die Demokratie in Österreich immer mit militärischen Niederlagen gewissermaßen importiert worden. Ja, also 1918 ganz genauso wie 1945 oder 1866. Das heißt, dass man im Grunde genommen eigentlich sowas wie ein urbanes Bildungsbürgertum in Österreich überhaupt nur in Wien hatte. Das wiederum war eine Art von politischer Defensivposition. Also wir haben keine Tradition im Widerstand leisten, und das merkt man auch. Ich würde die Situation gegenwärtig wirklich als Biedermeier beschreiben.
Und dazu sagen, dass Wien vielleicht irgendwie gefühlt da nicht so zu Österreich passt. Das gibt's aktuell, kenne ich das in Sachsen, also in Ostdeutschland, dass Leute, die in Leipzig leben, Ähnliches sagen, dass nämlich Leipzig da irgendwie nicht Sachsen ist. Vielleicht noch auf dieses Klima, was gerade beschrieben wurde. Hätten die Einschnitte im Sozialsystem, die Versuche dagegen was zu tun und die Erfolglosigkeit dessen, das Klima, was vielleicht auch dann Hoffnungslosigkeit, aber auch Angst erzeugt, wenn man diese Einschnitte sieht. Und was vielleicht bei Leuten, die eigentlich aktiver sind, zu einer Art Entpolitisierung führen kann. Die Frage, die sich mir dann anschließt, ist das, was kann man denn noch tun? Also die alte Frage des, was tun? Was ist da noch zu tun, abseits des Suchens von Exilländern?
Das ist eine auch unter Linken sehr strittige Frage. Es gibt verschiedene Positionen dazu, wobei ich es für schwach argumentierbar halte, dass man auf der Grundlage der alten Links-Rechts-Schablonisierung heute davon ausgehen könnte, dass man mit der Sozialdemokratie oder den Grünen in Österreich linke Politik macht oder Widerstand gegen dieses Regime und seine hegemonialen Projekte ansetzen kann. Ich glaube, dass die politischen Parteien diskreditiert sind, die bislang gemeinhin als Linke beschrieben waren und wurden. Ich denke, dass das Kernproblem das ist, dass man im politisch-administrativen System, im repräsentativen politischen System, allen voran im österreichischen Parlament, und das zeigt die vormalige Liste Pilz, die jetzt heißt, dass man in diesen Institutionen im Grunde genommen nichts bewirkt. Also das ist inzwischen schon aus der Linken sehr kritisch gesehen. Also im österreichischen Parlament können sie im Grunde genommen keine antihegemonialen Argumentationsketten entwickeln, die gehört werden. Sie werden schlicht ignoriert. Dasselbe kann man auch sagen, gilt für die Landtage und dasselbe gilt für die Gemeinderäte. Also innerhalb der Institutionen antihegemoniale Politikmuster zu entwickeln, das fällt extrem schwer bzw. unmöglich. Außerparlamentarisch sehe ich gegenwärtig die alte Kinderkrankheit, dass die Linke sich nicht und nicht auf ein kohärentes Projekt einigen kann. Das heißt, wir sehen eine Art von Rückfall in eine K-Gruppenkultur, insbesondere kommunaler Ebene, wo sehr viele versprengte Einrichtungen und Bewegungen und Interessengruppen sichtbar werden, die sich aber nur sehr schwer bündeln lassen. Und sowas wie eine Koalitionspolitik zwischen diesen Gruppierungen findet nicht statt. Das sind die Negativen. Positiv in der Perspektive muss man anmerken, wenn Sie die letzten drei Nationalratswahlen ansehen in Österreich, dann sehen Sie, Anknüpfungspunkte für ein linkes Projekt gibt es überhaupt nur in den fünf großen urbanen Agglomerationsräumen. Wien, das ist Graz, das ist Linz, das ist Innsbruck und das ist Salzburg in sehr unterschiedlicher Weise. Also wenn man so möchte, wenn es um linke Politik geht, dann wird diese linke Politik eine urbane sein. Ich halte den ländlichen Raum in Österreich für zutiefst reaktionär und faschistoid imprägniert. Das heißt, man kann, wenn man über Perspektiven nachdenkt, nur so nachdenken, dass man die Frage stellt, was lässt sich in den Kommunen entwickeln? Und auch da sind die Perspektiven sehr düster. Also wenn Sie jetzt gerade die Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg sich ansehen, da haben Sie inzwischen eine Wahlbeteiligung von 40% und Sie haben im Grunde genommen im Wahlkampf selber ein paar Schlagwörter, da geht es darum, dass das Wohnen leistbar sein muss, aber überhaupt kein politisches Konzept mehr, wie das umgesetzt und realisiert wird. Und die Wählerinnen und Wähler merken, dass im Grunde genommen die politischen Eliten weder eine Idee noch ein Konzept haben, Probleme der Daseinsvorsorge zu lösen. Und das sieht dann genauso aus, nicht? Dass es zwei Drittel bleiben zu Hause, ein Drittel wählt. Und die Leute, die wählen sehr stark personalisiert und auch angetrieben von Statusängsten. Das heißt, es geht um die Bewahrung von eigenen Wohlfahrtsbeständen. Also wenn Sie so wollen, das ist ein wohlfahrtschauvinistisches Moment, das diese Wahlen prägt. Und das macht es natürlich schwierig, über Widerstand, der nachhaltig entwickelt werden kann, nachzudenken. Die Linke scheint in einer historischen Defensive, wo sie weder als Bewegung noch als Idee oder als im öffentlichen Raum diskursfähiges Konzept in Erscheinung tritt. Und vielleicht noch ein letztes dazu. Ich würde auch meinen, dass die Erklärung, warum das so gut funktioniert, auch darin liegt, dass wir alle linken Diskurspositionen in den letzten Jahrzehnten, wenn es um deren institutionelle Verankerung zum Beispiel in Universitäten oder in Fachhochschulen geht, eigentlich preisgegeben haben. Man darf ja nicht gering schätzen, was da alles an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, an den sozialwissenschaftlichen Fakultäten, was da alles geschehen ist. Nicht? Und sie haben im Grunde genommen allein über die Selektion von Professuren in diesen Einrichtungen im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren gesehen, dass man weitgehend und flächig linke Positionen in die Defensive gedrängt hat. An manchen Universitätsstandorten gibt es überhaupt keine Lehrenden mehr, also Habilitierten oder Professoren mehr, die etwas der kritischen Theorie kommen oder marxistische Positionen präsentieren können. Diese Leute sind schlicht nicht mehr da. Die sind in Pension gegangen oder man hat ihre Verträge nicht weiter verlängert. Also vor dem Hintergrund kann man sagen, die Sprechpositionen der Linken sind äußerst schwach geworden.
Das sagt auch einer, der selbst Universitätsprofessor ist und auch Geschäftsführer von InnoSozial in Salzburg, ist gleichzeitig auch der Herausgeber eines Bandes, eines Buches ist, was beim Mandelbaum Verlag vor einigen Wochen erschienen ist. Zu Ende gedacht, so heißt es, Österreich nach Türkisblau. Ich danke Nikolaus Dimmel für die Einschätzung hier in unserem Magazin und kann nur sagen, alles Gute nach Österreich.
Danke.